Die Best. Junge Leaderinnen übernehmen die Weltfrauschaft. Hier hörst du echte Geschichten und Erlebnisse von echten jungen Leaderinnen, die gerade auf dem Weg zur Weltfrauschaft sind. Also auf ihre eigene Art und Weise die Businesswelt erobern. Lass dich inspirieren und hol dir Tipps und Tricks für deinen eigenen Weg. Präsentiert von Florina Baumann und Patrick Freudiger. Hallo zurück zum Be Best Podcast. Normalerweise stellen wir euch spannende Gästinnen vor. Heute möchten wir das Thema Karriere und Frauen aber aus einer ganz anderen Perspektive betrachten, nämlich aus der männlichen Perspektive eines Managers einer älteren Generation. Als der erste Mann überhaupt wird hier, wie naheliegend, Patrick über seine Erfahrungen sprechen. Mal sehen, wie das bei euch ankommt. Falls das für euch spannend ist, machen wir das vielleicht ab und zu mal eine Folge mit einem Mann und der männlichen Perspektive auf dieses weibliche Thema. Es ist ja doch eine wichtige Perspektive immer noch in der Businesswelt. Mein heutiger Gesprächspartner kennt ihr also schon. Da muss ich nicht viel sagen. Patrick ist ehemaliger CIO, Unternehmer, Executive Coach, Berater und Autor. Er beschäftigt sich nach seiner Corporate-Karriere ganz stark mit dem Thema Leadership. Und seit über einem Jahr muss er sich gezwungenermaßen auch mit dem Thema Frauen und Karriere auseinandersetzen.
Das hast du wunderschön gesagt, Florian.
Aber zuerst zum Wichtigsten. Du hast uns sicher heute auch drei Fakten mitgebracht. Ich hoffe, du hast deine Hausaufgaben gemacht. Welche drei Fakten bringst du uns mit?
Ja klar, also das erste Mal, als du mich das gefragt hast, in der Einjahresjubiläumsfolge, da habe ich ja drei Fakten aus meinem Privatleben mitgebracht. Diesmal sind es drei Fakten aus meinem beruflichen Wirken. Und zwar, ich bleibe gleich bei der Zahl 3. Und erster Fakt ist, ich bin an 3 Startups ehemaliger Mitarbeitender von mir beteiligt.
Die können sich glücklich schätzen. Also, bei dir sollte man arbeiten, wenn du dann investierst.
Das ist der erste Fakt. Der zweite Fakt ist, ich habe in meinem Leben bisher 3 Unternehmen gegründet. Also 3 eigene gegründet und aufgebaut. Das ist der zweite Fakt. Und ich habe im Laufe meiner Karriere für mich zu der jeweiligen Zeit 3 wichtige Preise gewonnen. Der erste Preis war für meine Lizenziatsarbeit, damals am Abschluss des Studiums. Da habe ich den ersten Preis des Schmellerfonds der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft des Kanton Berns gewonnen. Den zweiten Preis habe ich erhalten für meine Doktorarbeit, die damit summa cum laude ausgezeichnet worden ist. Und der dritte Fakt ist, dass ich 2016 die Auszeichnung als Schweizer CIO des Jahres verleiht erhalten habe.
So, ein richtiger Streber.
Ist ja vielleicht eben typisch für die ältere Generation, so dieses Erfolgsstreben. Ja?
Sollte
ja
nicht abwertend sein, das ist natürlich eine coole Sache. Also ich würde sagen, die 3 Startups, das könnte sein, weiß nicht genau, ob es 3 sind, aber es sind auf jeden Fall mehr als 1, das weiß ich. Von den Unternehmen weiß ich nur von 2, deshalb bin ich da nicht sicher. Und die 3 Preise, also da weiß ich sicher vom letzten, dass das stimmt. Das haben wir auch schon diskutiert mit Barbara Klinker-Getzo. Sie war ja hier im Podcast vor ein paar Folgen und sie hat ja diesen Preis, verleihen sie ja von Confare. Von dem her, von diesem Preis weiß ich, von den anderen nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass du da Musterschüler bist und ehrgeizig bist und deshalb, ich hätte gesagt, das sind die Unternehmen, du hast nur 2 gegründet.
Ja gut, wir werden zum Schluss werden wir es zusammen auflösen.
Ja, schauen wir mal, so wie immer. Aber zuerst wollen wir natürlich etwas über dich erfahren und deshalb würde es mich Wunder nehmen, in was für eine Familie wurdest du hineingeboren? Wie war diese Konstellation?
Das war eine spezielle Konstellation. Mein Vater war damals gerade fertig mit seinem Architekturstudium und hatte den Traum, im Ausland arbeiten zu gehen, nämlich in London, hatte sich aber kurz vor seiner Abreise noch in meine Mutter verliebt.
Oh, Klassiker, das und, kommt immer kurz vor der Abreise, das ist typisch.
Genau. Er ist dann aber gegangen und an irgendeinem der Wochenenden und Wochenbesuche bin dann ich entstanden, quasi ein ungeplantes Zufallsprodukt, was dann die Karriereambitionen meines Vaters zumindest im Ausland etwas durcheinander geschüttelt haben. Und ich habe dann die ersten 4 Jahre haben wir in Brighton gelebt und sind dann zurück in die Schweiz.
Das ist war ja ein Fakt aber, von der Jahrespodcast-Folge.
Genau. So ist das losgegangen. Und ich glaube, das war so ein bisschen das Kennzeichen meiner Jugend. So diese, ich hatte recht unbedarfte Eltern, unbedarft im Sinne so von, man könnte fast sagen, Alt-68er, so nicht hippies, recht freiheitsliebend, ziemlich unbekümmert. Also ich sage immer, die haben mich, irgendwie das Gefühl hätten, sie hätten ein besonders intelligentes Kind, haben die mich den Kindergarten überspringen lassen, sie haben eine psychologische Vorabklärung gemacht. Und ich war dann, und das hat mich auch irgendwie geprägt, immer der Jüngste in der Schule. Ich hatte immer das Gefühl, ich bin der Kleinste, auch körperlich, und muss mich wehren. Ja. Und ich mag mich noch an meinen damaligen Schulweg erinnern, wo ich denke, das würde heute keiner mehr einem 5-jährigen Kind zumuten. Eben, das war aus dem Haus, durch den Friedhof, durch den Wald, an der damals schon stark befahrenen Hauptstraße entlang, über den Fußgängerstreifen dann in die Schule.
So beginnen Horrorfilme.
Ja, genau. Und das hat sich dann irgendwo etwas durchgezogen. War, glaube ich, auch aus dem Grunde ein recht rebellisches Kind. Habe dann meistens nie das gemacht, was sich meine Eltern vorgestellt haben. Die mussten auch ein paar Mal in der Schule antanzen, weil die Lehrer mit mir nicht zufrieden waren. Und so der Standardspruch war immer, wenn er denn wirklich wollte, dann könnte er.
So, doch nicht der Musterschüler, oder?
Nicht der Musterschüler.
Und hattest du noch Geschwister?
Ja, habe ich. Ich habe eine knapp 9 Jahre jüngere Schwester.
Ah, ein Nachzüglerkind.
Ein Nachzüglerkind, wo meine Eltern auch eine ganze Weile geübt haben, bis es dann geklappt hat. Und für mich war das irgendwie traumatisch, weil ich war vorher immer so, dass auch das alleinige Kind in der Familie. Und ich habe mir damals sehnlichst einen Hund gewünscht und gekriegt habe ich eine Schwester. Und das hat mich irgendwie...
Die war nicht so
das
cool.
Das hat mich damals etwas durcheinander gebracht. Nein, war nicht so cool, zumal ich natürlich der prädestinierte Dauerbabysitter war. Während meiner ganzen Pubertät, da musste ich auf die kleine Schwester Acht geben.
Aber das sind ja auch Lebenserfahrungen.
Das sind auch Lebenserfahrungen, klar.
Mit welchem Rollenbild bist du aufgewachsen? Du hast vorhin gesagt, deine Eltern waren recht freiheitsliebend, so ein bisschen vielleicht liberal. Aber es war dann doch eine andere Zeit, oder? Vielleicht kannst du noch das Jahrzehnt nennen, wo du Kind warst, damit wir das einordnen.
Mitte 60er Jahre. Wir hatten ganz, wie es damals üblich war, ganz klassische Rollenteilung zu Hause. Papa geht arbeiten, Mama macht die Haushaltung. War irgendwie von Anfang an so gesetzt. Hä? Mein Vater unterwegs, lange als selbstständiger Unternehmer mit einem Architekturbüro, mit allen konjunkturellen Schwankungen, die das gibt. Und ich habe ihn wirklich so in der klassischen dominanten Rolle als Vaterfigur erlebt, irgendwo sehr viel bestimmend, auch gegenüber uns Kindern, und meine Mutter eher so in der klassischen Frauenrolle.
Gab es einen Grund, warum das so war? Ich meine, klar, es war üblich, aber gab es die Diskussion überhaupt dazu mal, ob die Mutter oder die Frau jetzt vielleicht doch etwas arbeitet oder nicht?
Es gab sicherlich die Diskussion, denn kaum war meine Schwester aus Sicht meiner Eltern oder Sicht primär meiner Mutter alt genug, das war glaube ich etwa mit 13 oder 14, da hat sie sich sofort eine Stelle gesucht und wollte unbedingt wieder arbeiten gehen. Und damals mag ich mich erinnern, ich war ja da bereits über 20 im Studium und ich wusste, es gab eine heftige Diskussion, weil mein Vater fand, das geht jetzt gar nicht, dass du arbeiten gehst. Wie stehe ich vor meinen Freunden da? Ha? Wie soll ich denen sagen, du, das ist nicht, weil ich wirtschaftlich zu wenig leistungsfähig bin, sondern weil meine Frau wirklich arbeiten gehen will. Mhm. Und das ist vielleicht ein feiner Hinweis. Es war definitiv eine enorm gute Entscheidung für meine Mutter, und zwar aus verschiedenen Gründen. Letztlich aber auch deshalb, weil mein Vater ist dann sehr früh gestorben, und also mit 53. Und da war es wirklich, denke ich, extrem wichtig, auch für die finanzielle Sicherheit meiner Mutter, dass sie schon früh eben oder den Weg zurück in den Arbeitsprozess gesucht hat.
Also ist noch heute immer sehr, sehr wichtig und wird immer noch von sehr vielen Familien auch ein bisschen vernachlässigt. Deshalb umso Absolut. Wichtiger so eine Geschichte. Ja, dann warst du im Studium, als deine Mutter wieder angefangen hat zu arbeiten. Was hast du studiert? Ich glaube, wir haben es schon mal diskutiert, aber vielleicht für alle, die das nicht gehört haben.
Ja, ich war damals, das war die Zeit, als die ersten Personal Computer auf den Markt kamen. IBM mit den ersten Personal Computer. Ich war völlig fasziniert von der Informatik und wollte natürlich unbedingt Informatik studieren. Hab dann aber gemerkt, dass das Ding hieß dann eben nicht Informatik, sondern angewandte Mathematik und Informatik. Und das war für mich dann auch ein extrem anspruchsvolles Studium, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich deutlich weniger eine natürliche Begabung für Mathematik habe als andere Menschen. Hab dann quasi nach dem Bachelor, also quasi nach dem zweiten, das gab es damals noch nicht, Bachelor Master, also das war noch nicht die Regelung wie heute, habe ich dann das Hauptfach gewechselt zu Betriebswirtschaft. Und habe dann, und das wäre auch heute nicht mehr möglich, ich habe dann eigentlich mein Masterstudium im Wesentlichen so gemacht, dass ich einfach zu den Prüfungen angetreten bin. Weil ich hatte damals dank des Informatikstudiums eine extrem lukrative Anstellung als Softwareentwickler bei einer Firma in Bern. Und ich habe das dann vor allem gemacht. Und habe eigentlich das ganze Studium irgendwie mit Abwesenheit geglänzt, habe dann aber... und da löse ich quasi den ersten Fakt schon auf, eine glänzende Lizenziatsarbeit geschrieben, was mir dann wiederum eine Stelle beschafft hat am Lehrstuhl für strategisches Marketing und Unternehmensführung bei Richard Kühn, damaligen Inhaber des Lehrstuhls. Und das war für mich so faszinierend, weil ich konnte dann quasi bezahlt all die verpassten Vorlesungen noch einmal nachholen, oder? Nebst natürlich den anderen Tätigkeiten, die man als wissenschaftlicher Mitarbeiter hat.
Und wie lange warst du dort wissenschaftlicher Mitarbeiter?
Fast 6 Jahre.
Also das war der Einstiegsjob, hm?
Ja, das war der Einstiegsjob. Das war auch der Doktoratsjob. Also einerseits eben betreust du Studenten, Diplomarbeiten, gibst Vorlesungen, begleitest einen Professor, schreibst aber im Wesentlichen auch eine Doktorarbeit. Und habe dann mit 3 Assistenzkollegen hatten wir dann irgendwie die Idee, dieses basisdemokratische Modell, jeder verdient gleich viel, jeder hat ähnliche Aufgaben, das quasi in der Praxis weiterzuziehen, und habe dann mein erstes Unternehmen gegründet mit 3 Assistenzkollegen, das hieß Impact. Entstanden vor dem Hintergrund eines damaligen Films von Jean-Claude Van Damme, Double Impact. Und wir hatten das Gefühl, genau das wollen wir mit unseren Beratungsleistungen erreichen, nämlich Impact erzielen. Und wir hatten quasi einen strategischen Leitsatz damals, und der hieß, wir arbeiten nicht für die öffentliche Verwaltung. Wenn wir das Gefühl haben, schon damals, da kann man keinen Impact erzielen. Und dem sind wir dann auch... In meiner ganzen Wirkungszeit sind wir dem treu geblieben, ja.
Habt ihr Impact erzielt, dem Fall?
Ja. Wir waren sehr erfolgreich, aber haben uns auch sehr oft gezofft und gestritten. Das ist so das, was mir aus dieser Zeit in Erinnerung
ist. Wie lange habt ihr das Unternehmen gehabt?
Also ich war knapp 10 Jahre lang Teil des Unternehmens und irgendwann haben wir so viel gestritten, dass ich gesagt habe, jetzt macht es keinen Spaß mehr. Und habe dann entschlossen, das Unternehmen zu verlassen mit einem der 4 Partner und habe dann nochmals eine Beratungsfirma mit inhaltlich ein bisschen einer anderen Ausrichtung gegründet. Valin, exzellente Beratungsboutique am Platz Bern, gibt es heute noch. Und da habe ich dann die nächsten 8 Jahre verbracht meiner Karriere.
Und jetzt hattest du ja diese 2 Unternehmen. Hattet ihr auch Frauen dort?
Oh ja, ganz viele. Also wir haben irgendeinmal recht schnell begriffen, dass das war einfach ein Fakt, dass die meisten Kunden, die allermeisten Kunden, also etwa 95% der Personen, mit denen wir zu tun haben, das waren Männer. Es waren Männer meistens im Alter zwischen, ich würde jetzt mal sagen, Ende 30 bis Mitte 50. Und wir haben einfach festgestellt, dass Frauen in dem Kontext enorm gut funktionieren.
Warum?
Aufgrund ihrer kommunikativen Skills, aufgrund, glaube ich, des Umstands, dass Männer auf Frauen anders reagieren als auf Männer.
Wie meinst du das ganz genau?
Ich hatte oft das Gefühl, dass die Diskussionen gerade in Workshops, wie soll ich sagen, umgänglicher geführt werden. So dieses typische männliche Gehabe etwas in den Hintergrund getreten ist, der Umgang durchaus zum Teil deutlich respektvoller war, wenn Frauen dabei waren. Und ich glaube, was viele auch fasziniert hat, ist diese Mischung aus einer sehr intelligenten, engagierten Person und gleichzeitig Frau. Das war irgendwie so vor 25, 30 Jahren einfach noch nicht so gängig, wie es heute ist. Also für uns war das ein absolutes Erfolgsmodell. Und wir hatten, es gab Jahre, da hatten wir mehr als 60% der Belegschaft waren Frauen. Und dann durch alle Hierarchiestufen hinweg.
Dann warst du ja eben diese 8 Jahre bei Valiant. Was ist danach passiert?
Valiant war eine absolute Erfolgsgeschichte. Das ist immer größer geworden als Beratungsboutique. Und aber wie vielleicht die ein oder andere Hörerin oder Hörer nachvollziehen kann, größer heißt nicht immer besser und heißt schon gar nicht immer macht mehr Spaß. Und ich mag mich erinnern, als wir so 25 Mitarbeitende waren, für mich war jeweils so, das Jahresende war für mich immer ein sehr spezieller Moment, also in dieser Verkaufsrolle, wo ich dann einfach wusste, oh, jetzt geht der Zähler wieder auf Null zurück und nächstes Jahr musste noch ein bisschen mehr akquirieren. Und habe dann auch gemerkt, dass ich häufig in meinem Hinterkopf der Gedanke hatte, dass du musst jetzt etwas Großes verkaufen, damit du irgendwie junge Berater auf dieses Projekt nehmen kannst. Und das war dann irgendwie auch vor meinen Werten, meinen ethischen Grundsätzen fand ich das irgendwie nicht mehr so okay und habe dann irgendwann mal gesagt, nee. Und dann bot sich eben die Gelegenheit, beim Klienten von mir in die Konzernleitung zu wechseln und das habe ich dann mit meinem damaligen Senior-Partner besprochen und gesagt, du, ich hätte Lust, mal etwas anderes zu machen und habe mir aber offen gelassen, ob ich dann wieder zurückkomme und dann habe ich das gemacht.
Bei welchem Unternehmen war das?
Das war bei Dramac.
Und dort warst du eben CIO. Hm?
Ja, genau. Also Leiter der Informatik.
Ja, jetzt warst du eben Leiter Informatik. Auch hier wieder das Frauenthema. Informatik ist nicht gerade bekannt für viele Frauen. Wie bist du damit umgegangen, wenn Frauen ja dein Erfolgsmodell waren?
Da muss ich kurz ein wenig ausholen. Ich hatte in den 18 Jahren als Berater hatte ich oft die Gelegenheit, CIOs bei ihrer Arbeit unterstützen zu dürfen. Als Berater. Und ich habe vieles gelernt im Sinne von das funktioniert, aber auch vieles gelernt im Sinne, das funktioniert garantiert nicht. Und das war quasi das Kochrezept, was ich mir dann vorgenommen hatte, wie ich das bei der AMAG angehen werde. Ich bin ja quasi als Ad Interimsmanager dort eingestiegen, weil das mit der vormaligen Leitung der Informatik nicht geklappt hat. Die Person wurde entlassen. Ich habe dann analysiert, woran es liegt, und habe dann diesen Job mal Ad Interim zuerst übernommen. Und da war klar, war Veränderung angesagt, und ich habe dann eigentlich so das Best-of, was ich gelernt habe von anderen CIOs, habe ich dann versucht zu implementieren. Und ein Teil davon war, Frauen in Führungsposition zu bringen.
Und warum?
Auch da wieder aus der Erfahrung, es funktioniert in solchen Teams unter Umständen deutlich besser, als wenn die Männer an der Führung sind. Und das hat sich wirklich gut entwickelt. Es gab dann aber auch Positionen wie mein Customer Relationship Manager, der quasi mir die Kundenbeziehung, also geschaut hat, dass die Kunden glücklich sind, ja. Und da war für mich klar, da brauche ich eine Frau.
Weil Frauen besser mit Menschen umgehen können, oder was?
Definitiv. Ja, und weil sie im Wesentlichen 85 Retail-Chefs als Kunden gegenüber hatte, die eigentlich so im klassischen Automobilgewerbe etwas rustikal, die so funktioniert haben, wie man sich das so von Herren in meinem Alter vorstellt. Das hat super.
Also du meinst, die hatten Freude an einer Frau?
Die hatten Freude, sich mit einer Frau über ihre Informatikprobleme zu unterhalten. Zumal die Frau dann aber auch wirklich dafür gesorgt hat, dass ihre Probleme gelöst werden.
Jetzt hast du ja eine steile Karriere gemacht, Beratung, du hast viel verkauft, warst erfolgreich, warst als CEO auch sehr erfolgreich. Denkst du, dein Aussehen hat dir geholfen, dass du erfolgreich warst in deiner Karriere?
Die Frage, ja, ist gut, die Frage habe ich noch nie in meinem Leben gestellt gekriegt. Keine Ahnung. Nein, ich glaube, was mir geholfen hat, ist, dass tönt etwas antiquiert, dieser Führungsgrundsatz im Militär, also quasi die modernere Variante, die 4 M's, man muss Menschen mögen. Und ich glaube,
das ist im Militär, man muss Menschen mögen.
Ja, also als ich meine militärische Karriere, da habe ich übrigens auch die ersten Führungserfahrungen gemacht, gestartet habe, da war es 3x K. Das war Kommandieren, Kontrollieren, Korrigieren,
ja,
und dann noch Strafen, je nach Rang, den man inne hatte. Das wurde dann eben abgelöst durch die 4 M's. Und ich fand das, ich glaube, das war's. Das war so mein Erfolgsrezept, dass die Menschen merkten, dass ich sie wirklich mag, dass ich schaue, dass es ihnen gut geht, losgelöst, ob jetzt das alt, jung, Frauen, Männer, das war für mich immer total sekundär.
Jetzt haben wir ja immer noch, wir sind jetzt am 18. Februar. Ich glaube, gestern oder vorgestern war der Equal Pay Day, also vor kurzem. Die Folge kommt natürlich ein bisschen später raus, aber es ist noch nicht lange her, dass der Equal Pay Day war. Wie war das bei dir? Du hattest ja viele Frauen, soll nicht so sein, aber passiert einfach immer häufiger oder ist sicher viel passiert, dass man sich schlechter bezahlt hat, weil sie weniger gefordert haben. Wie war das bei dir? Hast du darauf geachtet?
Ja, ich habe darauf geachtet. Also erstens, es war für mich, und das ist mir erst durch den Podcast bewusst geworden, eine spezielle Frage. Es war für mich außer Diskussion, dass wir für die gleiche Funktion gleich viel bezahlen. Wir haben geschaut.
Also außer Frage meinst du, das ist für dich eigentlich selbstverständlich?
Eine absolute Selbstverständlichkeit. Und wir haben, wenn wir eines festgestellt haben, und das ist losgelöst jetzt vom Geschlechterunterschied, man gemerkt, dass relative Lohndifferenzen viel schwieriger oder viel stärker auf die Motivation der Mitarbeitenden drücken als absolute Lohnunterschiede. Also wenn die Kollegin oder der Kollege merkt, dass diejenige Person einfach besser verhandelt hat und deshalb ein paar hundert Franken mehr hat, dann schafft das Neid, Missgunst, schwierige Gefühle. Und wenn du ja eines machen kannst, wenn es dein Unternehmen ist, und da waren wir uns alle Inhaber, Mitinhaber glasklar einig, Equal Pay, es war nie eine Diskussion. Und zwar einfach, weil wir gesagt haben, wir wollen keine relativen Lohnunterschiede machen. Egal ob alt, jung, Frau, Mann. Wenn jemand einsteigt auf der Position Consultant, dann ist das Salär so viel. Wenn er dann befördert wird zum Senior Consultant, ist das Salär so viel. Wenn er befördert wird zum Projektleiter, so viel, zum Manager, so viel.
Jetzt hattest du ja viele Frauen eben bei der AMAG, hast auch ein bisschen gezielt darauf geschaut. Du hast vorher die Key Account Managerin angesprochen. Hattest du Frauenquoten bei der Einstellung?
Nein. Nein. Das gab's damals nicht. Also noch nicht so lange her, aber das war absolut keine Diskussion. Also auch die Unternehmensspitze war besetzt wie damals viele Unternehmensspitzen. Es gab eine Frau und die hat das Haar geleitet. Ja. Und eigentlich toll war, dass die, wie ich auch, direkt dem CEO unterstellt war. Das ist schon nicht eine Selbstverständlichkeit als Supportprozess. Mittlerweile, denke ich, hat sich das etwas geändert, aber ja.
Wie stehst du zu Frauenquoten bei der Einstellung? Beim Einstellungsprozess, wenn man dringend Frauen braucht?
Da gibt es so, wie soll ich sagen, da hat sich eine Entwicklung vollzogen in den letzten Monaten. Ne?
Bei dir oder
zu Beginn, bei mir. Zu Beginn, als wir uns kennengelernt haben, am Anfang des Podcasts, hätte ich gesagt, so ein Quatsch. Nicht Quoten, sondern einfach die beste Person nehmen, die sich bewirbt. Auch heute bin ich noch der Auffassung, unbedingt die beste, die passendste Person nehmen, aufgrund insbesondere ihres Verhaltens, die am besten ins Team passt. Aber ich habe auch feststellen müssen, dass man da den Unternehmen schon etwas nachhelfen muss. Dass also Quoten durchaus Sinn machen, weil sie Männer halt dazu, oder nicht nur Männer, sondern auch grundsätzlich, sei es die HR-Abteilung oder sei es die Führungskräfte, einfach dazu nötigt in einer gewissen Art und Weise zu reflektieren, was muss ich denn machen, um für Frauen attraktiv zu sein.
Ja, das ist auch meine Meinung.
Und das dünkt mich extrem wichtig. Also, dass man nicht verstehe, wenn viele, die den Podcast hören, denken, ja, nee, so ein Quatsch mit den Quoten. Aber irgendwo muss man sagen, die Entwicklung ist derart schleichend langsam. Eben Stichwort nochmal Equal Pay, dass da ein bisschen Druck von oben oder von hinten oder von wo auch immer da sicherlich hilft.
Ich glaube, es braucht nicht unbedingt eine Quote auf der Stelle, aber eine Quote auf der Rekrutierung. Also das, was Valerie Schelker so schön beschrieben hat bei der Post, dass man einfach schaut, dass man mindestens jedes Geschlecht 20% in der Shortlist vorhanden ist. Man muss ja nicht 50-50 machen. Aber so muss man sich Gedanken machen, was braucht diese Ausschreibung, was braucht mein Rekrutierungsprozess, was muss mein Unternehmen anbieten, damit ich Frauen reinbringen. Und manchmal ist das eben Hire for Potential und das merkt man erst, wenn man die Leute kennenlernt. Und deshalb ist es so wichtig, dass man das macht. Ja, jetzt Frauenquoten bringen auch sehr viele Nachteile. Ich glaube, Frauen hatten auch sehr viele Nachteile in der Vergangenheit. Wie sieht das bei dir aus? Hattest du einmal einen Nachteil, dass du ein Mann bist in deiner Karriere?
Nein.
Hattest du einen Vorteil, dass du ein Mann bist?
Ich habe mir die Frage nie gestellt. Ich bin immer davon ausgegangen, dass wenn ich gewählt wurde oder ausgezeichnet wurde, dass dies nicht aufgrund meines Geschlechts oder sonst eines demografischen oder psychografischen Merkmals ist, sondern einfach aufgrund der Leistung, die ich gebracht habe.
Jetzt hast du ja noch neben deinem beruflichen Weg hast du ja noch einen privaten Weg. Du bist Familienvater. Ich weiß zwar nicht genau, in welchem Abschnitt des Lebens jetzt beruflich gesehen, dass dann diese Entwicklung stattgefunden hat. Vielleicht kannst du mich da auch noch aufklären. Hat das irgendwas mit dem Wechsel zu AMAG zu tun auch?
Vielleicht in gewisser Weise, weil das Leben als selbstständiger Unternehmer, auch wenn man Teil eines KMUs ist, eben mit dieser unmittelbaren Verantwortung, die man für die Performance des Unternehmens hat, da ist es schon ruhiger. Man schläft schon ruhiger, Teil einer Corporate zu sein. Und ich habe also diesen Transferprozess habe ich gemacht, dass meine Tochter, glaube ich, die war damals etwa 4 Jahre alt, also 3-4 Jahre, als ich den Schritt zur AMAG gemacht habe.
Warum wolltest du kein Familienmann werden?
Warum wollte ich kein Familienmann werden? Hat damit zu tun, rein finanzielle Erwägungen. Und zwar nicht rein finanzielle Erwägungen von mir, sondern von uns als Lebenspartner. Ich habe in meiner Tätigkeit als selbstständiger Unternehmer viel Geld verdient und war dann auch sehr gut bezahlt bei meiner Position bei der AMAG. Das wäre für meine Frau, die damals übrigens auch mit beiden mitten in ihrer beruflichen Karriere stand, aber es wäre nicht möglich gewesen.
Also sie hat ihre Karriere zurückgestellt zugunsten der Familie.
Sie hat ihre Karriere zurückgestellt, ja.
Wurdest du jemals gefragt in deiner Karriere, ob du Familie planst?
Nein.
Du merkst das schon, ich stelle dir sehr viele Fragen, die Frauen oft gefragt werden. Also.
Ja. Ja. Ja gut, es ist natürlich, wenn du als selbstständiger Unternehmer bist, dann kommt keiner um die Ecke mit der Frage, weil du bestimmst ja quasi wie dein eigenes Schicksal. Und ich bin dann mit 45 Vater geworden, also und das war dann eine ganz bewusste Entscheidung. Vorher war ich wirklich sehr in meinen Beruf aufgegangen, unglaublich viel Zeit in den Beruf investiert und dann habe ich irgendwie gemerkt, nee, gibt noch andere Dinge im Leben.
Hattest du nie ein schlechtes Gewissen, als Vater so viel zu arbeiten?
Nein, ich bin großer Fan des Konzeptes Quality Time. Also ich habe damals versucht, die Zeit, die ich mit meiner Tochter verbringe, ganz bewusst zu gestalten. Und wir haben es ja dann quasi, wie soll ich sagen, auf die harte Tour gemerkt, dass es nicht funktioniert hat zu Beginn. Also zu Beginn war ich quasi von Montag bis Freitag in der Nähe von Zürich in einem Hotel und bin dann fürs Wochenende nach Hause. Und so nach etwa vielleicht 10 Monaten dieses Hin und Hers hat irgendwie meine Tochter mich an einem Wochenende, hat wirklich einen ewig andauernden Schreikrampf gekriegt und wollte mich nicht mehr gehen lassen. Und das war dann der Zeitpunkt, wo meine Partnerin und ich entschieden haben, wir ziehen als Familie um. Und das haben wir dann gemacht.
Ja, jetzt Quality Time Umzug. Ich glaube, dass wenn wir dann ans Ende vom CIO-Job denken, dann ist das nochmals ein Thema, oder? Was hat dich bewogen, den CIO-Job aufzugeben?
Ja, es waren eigentlich so zwei Dinge, die zusammengekommen sind. Die AMAG war in einer Umstrukturierung begriffen aufgrund dieser verschiedenen Wettbewerbskommissionsverfahren, die sie damals am Hals hatten. Und ich wusste, das wird auch auf mich Auswirkungen haben, auf meine Möglichkeiten als CIO. Und auf der anderen Seite habe ich damals diese Auszeichnung gewonnen als CIO des Jahres. Und da habe ich mir so für mich gedacht, ja komm.
Jetzt hast du alles gesehen. Been there, done that.
Ja, been there, done that. Find auch wieder einen Job, wenn ich einen brauche. Und ja. Und habe dann gedacht, nee, so komm, jetzt machst du nochmal etwas anderes. Hängt aber auch damit zusammen, dass ich mich gerne selbst in die Unruhe bringe, wenn ich merke, dass ich irgendwo mich so wohlfühle in meiner Komfortzone. Mhm. Das ist dann für mich immer der Moment zu reflektieren, zu sagen, hey, willst du nicht noch etwas anderes machen im Leben? Weil ich denke, wir haben ein Leben und für mich ist irgendwie das Thema, da möglichst doch das irgendwo das Maximum rauszuholen.
Du bist ja komplett raus aus der Corporate-Karriere, also raus von einem C-Level-Job, rein in die Selbstständigkeit wieder. Vermisst du die Macht und Anerkennung als C-Level nicht?
Nein, überhaupt nicht. Weil ich wusste, wie es funktioniert. Als selbstständiger Unternehmer hast du ja Klienten und du hofierst ja diese Klienten in einer bestimmten Art und Weise. Und genau so wurde ich natürlich hofiert von den Lieferanten, die etwas von mir machen. Aber ich glaube, ich war schon damals irgendwie klug genug unterscheiden zu können, was sind quasi echte Beziehungen und das sind wirklich nur Geschäftsbeziehungen, die ich habe aufgrund der Position, die ich bekleide. Und dass die dann wegfallen, das war für mich klar.
Mhm. Waren es viele?
Ja, 80%. Ja klar, also in dieser Position damals konnte ich mich von Einladungen nicht erwehren, von Möglichkeiten, die ich hatte, an irgendwelche Events zu gehen. Das wurde nachher doch deutlich spärlicher. Oder ich habe es eben selbst bezahlt, auch gut.
Was hast du dann gemacht? Ich habe vorhin gesagt, rein in die Selbstständigkeit. Was war dein nächster Schritt?
Ja, der war nicht so offensichtlich, weil ich hatte immer noch, mir gehört immer noch knapp die Hälfte der Wellen in Bern und da wäre so der offensichtliche Schritt oder auch der bequeme Schritt gewesen, zurück nach Bern zu gehen oder eine Tochtergesellschaft in Zürich zu gründen. Da habe ich so zart meine Fühler ausgestreckt Richtung Bern und gemerkt, dass ich die Firma, die ich damals verlassen habe, nicht mehr die Firma von heute ist. Also ich habe gemerkt, Unlust meiner Partner, zum Teil auch neuer Partner, die nachgezogen wurden, dass jetzt da quasi der alte Verkaufschef wieder zurückkommt und seine alten Kundenbeziehungen reaktiviert. Und dann habe ich gesagt, okay, fair enough, ihr habt euch weiterentwickelt, ohne mich, habt ihr das sensationell gemacht, ich profitiere davon, weil auch der Unternehmenswert sich weiterentwickelt hat und nicht eingebrochen ist, was absolut eine geniale Leistung war vom damaligen Team, weil wenn du als Verkaufschef ausscheidest und die Kundenbeziehungen abgibst, dann ist die Wahrscheinlichkeit enorm groß, dass das einbricht. Das war es zu Beginn auch, aber dann hat sich's wieder toll erholt und da war ich einfach nur dankbar. Habe dann aber auch gesagt, in der Konsequenz, ich brauche nicht die Hälfte eine Firma haben, wo ich quasi nur noch in der Rolle, die hatte ich damals noch als Verwaltungsratspräsident, jeweils danke am Weihnachtsessen, das ist nicht mein Ding, also bitte, ich verkaufe jetzt mein Paket und ihr dürft es mir abkaufen. Und das ging dann auch reibungslos.
Und dann, was hast du gemacht? Dich auf den Liegestuhl gesetzt und die Sonne genossen, oder?
Nein, dann habe ich reflektiert, wie das Ganze so gelaufen ist und habe dann eigentlich gedacht, es ist schon verrückt, dass ich diese Stelle erhalten habe als CIO und dann insbesondere diese Auszeichnung. Und ich habe dann überlegt, weshalb, also was hat quasi den Erfolg begründet, außerdem, was ich bereits erwähnt habe, so versuchen, das Best-of, was ich von anderen CIOs gelernt habe, anzuwenden. Und ich habe einfach gemerkt, es war der Umstand, dass ich von außen eingestiegen bin und eigentlich keine detaillierte Ahnung hatte in einzelnen Teilbereichen der Informatik. War für mich komplett Neuland. Ich meine, ich hatte das Mitte der 80er Jahre studiert, die Welt hat sich 30 Jahre weiterentwickelt. Und das hat dazu geführt, dass ich meinen Mitarbeitern, meinen Kadern nicht reingeschwatzt habe. Ich habe versucht zu schauen, dass sie zu den bestmöglichen Lösungen kommen, aber ich habe mich nie hingestellt und gesagt, Jungs, so machen wir das. Ich habe wirklich rein mit Leadership Skills habe ich damals die Organisation gedreht und wieder auf den Erfolgskurs gebracht. Das hat mich irgendwie schon beeindruckt und ich habe gedacht, ja gut, also wenn das etwas ist, was du gerne machst und was du offensichtlich auch gut machst, dann mach doch das zu deinem nächsten Job und habe dann eine Ausbildung als Coach bei der damaligen weltweiten Nummer 1 im Behavior-Based Leadership Coaching bei Marshall Goldsmith absolviert und habe dann gedacht, so, und jetzt werde ich oder bin ich Leadership Coach. Wobei das werde ich trifft's besser. Wenn du 18 Jahre Beratung gemacht hast, dann kommst du immer mit Lösungen um die Ecke statt mit Fragen, oder? Und
also du musstest dich auch ein bisschen zurückhalten lernen.
Hm? Oh, unbedingt. Unbedingt, unbedingt. Also das ist ein Prozess, der ist noch nicht ganz abgeschlossen, aber ja.
Wann war das etwa?
Das ging los 2018.
2018.
Hm? 2018.
Und dann kam Corona. Hm?
Dann kam Corona. Und Corona war für mich so die einmalige Gelegenheit, Buch zu schreiben. Das Phönix-Prinzip. Motivation war so meine damalige Reflexion zum Thema Führung aufs Papier zu bringen. Aber, und damit löse ich auch schon gleich einen Fakt auf, meine Doktorarbeit, die ich nie abgegeben hatte.
Aha. Doch nicht der Musterschüler,
ich nie abgegeben hatte. Die war immer nur zu 80% fertig und wir haben uns dann quasi zu früh selbstständig gemacht. Habe es nicht mehr geschafft, die abzuschließen. Habe ich gedacht, so, jetzt machst du hier wenigstens Schleifchen drum. Habe viele Gedanken von damals aufgreifen können, reflektieren können, wie sich das verändert hat. Und dann hatte ich während der Covid-Zeit auch die Gelegenheit, mit über 100 Führungskräften zu sprechen. Und das war enorm spannend, weil damals waren alle im Homeoffice für eine Weile und ich kam zu unglaublich vielen tollen Terminen, habe viele tolle Menschen kennengelernt und mit denen über Führung gesprochen und das dann eben in diesem Buch verdichtet abgebildet. Und so dieser Gedanke, dass sich stetig verbessern und verändern, das ist auch so, der ist auch in diesem Buch tief verankert, was eine wichtige Überzeugung von mir ist.
Jetzt bist du ja auch privat, hast du dich noch verändert? Ich habe vorhin gesagt, Umzug. Wo wohnst du, Patrick?
Ich wohne in Marbella, in Südspanien. Also Marbella, das ist etwa eine halbe Stunde von Malaga entfernt, im Süden Spaniens. Wir sind dort August 22 sind wir dahin gezogen.
Warum? Warum Malaga? Warum weg von Zürich, von Bern? Was war der Beweggrund?
Ja, meine Partnerin und ich hatten immer eigentlich, wir waren ganz oft nach Amerika gereist und hatten immer eigentlich den Wunsch, einmal später dann ein Häuschen in Florida zu kaufen und aber so mit den ganzen politischen Irren und Wirrungen erschien uns das immer weniger attraktiv und eine Alternative, die vor allem meine Frau aus ihrer Jugend gekannt hat, war Südspanien. Und da sind wir einmal hingereist, quasi zu meinem Geburtstag. Sie hatte damals die Idee, ich schaue da mal jetzt für eine Ferienwohnung. Und ich habe dann mehr oder weniger so völlig unbedarft gesagt, Ferienwohnung ist doch Quatsch, wir könnten doch eigentlich hier hinziehen. Und das haben wir dann gemacht. Also sie hat dann das Projekt übernommen, die Familie da in ein paar wenigen Monaten umzuziehen. Und was auch super funktioniert hat, insbesondere da unsere Tochter mitgemacht hat. Die hatte damals den Übertritt ins Untergymnasium gehabt, in Bülach, und dann hat sie gesagt, ach komm, ich kenne eh niemanden in diesem Gymnasium, also wenn, dann jetzt. Und das hat wirklich super geklappt, sind alle extrem happy. Und natürlich Covid mit der ganzen Möglichkeit von Telearbeit hat das enorm begünstigt.
Wie viele Sonntage habt ihr?
320.
Februar ist und wir hier im Nebel sitzen.
Ja gut, im Moment bin ich ja quasi auch in meinem Office, das nach wie vor in Nerach im Zürcher Oberland ist. Aber in Marbella sind es 320 Sonntage.
Und, ja, das ist schön.
Insbesondere die Berechenbarkeit. Also.
Jetzt eben bist du Coach, hast viele Coaches. Wie viele weibliche Coaches hast du?
Ja, es ist vielleicht rund ein Viertel.
Ist mehr als wir mit dem Podcast gestartet haben, oder nicht?
Ja, es ist mehr. Es ist mehr. Ich denke auch, ganz unbescheiden denke ich, dass ich auch das Coachen wirklich gut mache und eben wirklich aus Leidenschaft mache, um Menschen vorwärts zu bringen, dass das insbesondere für Frauen attraktiv sein kann. Vielleicht einen männlichen Coach zu haben, weil man sich ja in einer Männerdomäne nach wie vor bewegt. Und ich doch sehr gut irgendwie weiß und auch nachvollziehen kann, wie eben solche Gremien, sei es auf Stufe Verwaltungsrat, Geschäftsleitung oder in anderen Kadern funktionieren, denke ich, da Frauen auch entscheidende Tipps geben kann.
Gibst du den Frauen eher den Tipp, sich anzupassen, oder gibst du den Frauen auch den Tipp, mal etwas Neues auszuprobieren? Man kann sich ja einfach als Mann in der Männerwelt bewegen oder alte Muster nicht durchbrechen und dafür angepasst sein. Oder man kann sich auch mal ein bisschen aus dem Fenster lehnen und seine Individualität oder seine Diversität zu nutzen machen. Was ist eher dein Tipp?
Mein Tipp ist eigentlich geschlechtsunabhängig. Und zwar ist der eine Tipp, ist wirklich authentisch zu sein in der Führung. Es tönt abgedroschen, dieses Wort der Authentizität, aber es ist so unglaublich wichtig, dass man sich selbst ist, mit seinen eigenen Werten und Wertmaßstäben, und das auch wirklich glaubhaft vorlebt, das, was man quasi von seinen Mitarbeitenden, von seinen Führungskräften erwartet. Das ist das eine. Das ist auch losgelöst davon, ob du Frau oder Mann bist. Das andere ist, ich plädiere immer dafür, mutig zu sein. Mhm. Mutig zu sein. Mutige Dinge zu machen. Wir haben es ja auch bei unseren Gästinnen gesehen. Die spannenden Biografien entstehen, wenn jemand mutig ist, wenn jemand sich mal aus der Komfortzone hinaus bewegt. Dann entstehen eigentlich die tollen Geschichten. Und nicht nur die Geschichten, also ich sage auch meinen Coaches jeweils, es ist eure Aufgabe, eure Mitarbeitenden aus der Komfortzone regelmäßig rauszuholen. Es ist Confront, Coach, Challenge. Also irgendwie zu schauen, wir neigen ja alle dazu, in der Komfortzone zu verharren. Die Menschen wirklich zu animieren, ihr Bestes zu geben. Und das gilt natürlich auch für einen selbst.
Absolut. Ich denke auch, Mut, Leidenschaft und Authentizität, das sind so die drei Dinge, die immer wieder vorgekommen sind. Apropos Podcast, ich habe den Eindruck, du hast dich recht weiterentwickelt oder hast eine ganz neue Perspektive bekommen auf Frauen und Karriere in den letzten 1,5 Jahren sind es ja mittlerweile. Wie siehst du das? Was war dein größter Aha-Effekt in dieser Zeit, in diesen rund 30 Folgen, die wir jetzt haben?
Ja gut, wir sind ja so gestartet, da haben wir uns ja nicht gekannt. Dann habe ich gedacht, ja komm, das probieren wir jetzt mal. Und ich hatte diese frauenspezifischen Fragestellungen und insbesondere Herausforderungen, die hatte ich überhaupt nicht auf meinem persönlichen Radar. Weil es eben für mich eben Dinge wie Equal Pay und so nie ein Thema waren. Ich habe mir nie Gedanken gemacht darüber, dass für Frauen eben die vielen Dinge, die wir gehört haben, wie schwierig manchmal gewisse Weichenstellungen sind in der Karriere, welche wirklich zum Teil dämlichen und herablassenden Fragestellungen sich Frauen über sich ergehen lassen müssen, das war mir so nie bewusst. Und das hat mir schon die Augen geöffnet, irgendwo zu sehen, Mensch, ist nicht so, wie du gedacht hast, ist doch einiges komplizierter. Und hat mich wirklich noch einmal auch sensibilisiert, wir haben es ja auch behandelt an der Quotenfrage, sensibilisiert dafür, dass ich denke, es hat schon seine Berechtigung, wenn man für diese Sache kämpft, definitiv, weil es ist, ich glaube, es braucht ein bisschen Kampf, damit es wirklich vorwärts geht. Das hätte ich dir vor einem Jahr so nie gesagt, hätte ich gesagt, naja, doch nicht nötig, aber doch, es ist es.
Es ist ja sowieso alles schon gut, ja, das stimmt, ja. Was ist dein wichtigster Tipp für Frauen in der Karriere?
Ich denke, Leidenschaft ist für mich ein ganz wichtiges Wort. Also, dass man sich überlegt, okay, was sind wirklich die Dinge, die ich leidenschaftlich gerne tue? Auch die Dinge, die mir leicht fallen, wo ich mich einbringen kann. Und dann irgendwo dieser vielbeschwörten Intuition von Frauen folgen und überlegen, was könnten jetzt Umfelder sein, also organisatorische Umfelder, Kulturen, die mich begünstigen, die mich unterstützen. Und wir haben ja enorm vieles gehört von diesen sehr erfolgreichen Gästinnen, die wir haben. Und eines ist sicherlich, einen schlechten Chef oder eine schlechte Chefin sofort verlassen. Oder eben auch dieses mutig sein, dieses nicht ängstlich sein, nicht primär daran denken, was man verliert, wenn man eine Position verlässt, sondern daran denken, was man gewinnen kann, wenn man etwas Neues tut. Es sind ja solche Dinge.
Da sind wir wieder bei dem Mut und der Leidenschaft und der Authentizität. Ja. Ja, Patrick. Deine drei Fakten. Also wir haben, ich glaube, ich habe ihn rausgefunden. Es sind die drei Auszeichnungen, weil für die Doktorarbeit hast du keinen gekriegt.
Nein, weil ich die eben nie abgegeben habe.
Genau.
Ganz genau. Ganz
also du betreust drei, du bist ein Investor oder Betreuer von drei Startups. Du hast drei Unternehmen gegründet, Impact, Valiant und Ad Momentum.
Ganz genau.
Deine Beratungsfirma heute.
Genau. Und bei den Startups, also das geht fast ein bisschen richtig Richtung Leadership Coaching. Wenn ich sehe, wie meine Ex-Mitarbeitenden nicht zum Teil direkt ab Studium zu mir gekommen sind, wenn ich sehe, welche Entwicklung die durchgemacht haben, wo ich denke, der ist viel der bessere CEO, als ich das jemals wäre. Und da bin ich wirklich stolz, oder? Da denke ich, wow. Ja, und ich habe da irgendwo was dazu beigetragen. Ja.
Ja, dann danke ich dir heute ganz herzlich für deine offene Art, für das offene Gespräch, für deine spannende Meinung zu Frauen in der Karriere oder wie du das wahrgenommen hast in deiner Karriere und jetzt vor allem auch in den letzten 1,5 Jahren mit dem Podcast. Und an euch da draußen, ich bin gespannt, gebt uns Bescheid, ob ihr dieses Format auch gut findet zwischendurch. Mhm. Nicht, dass wir auf die Frauen verzichten werden, aber vielleicht so alle 5 bis 10 Folgen einmal ein Mann aus seiner Perspektive zu Wort kommen lassen, wäre vielleicht noch ein spannender Gedanke.
Ja, danke auch dir, Florina, für die tollen Fragen und eben die Möglichkeit, dass wir uns da so in dieser Form miteinander austauschen konnten. Und vielleicht noch an die Frauen da draußen eine Frage, eben so das Thema Coaching. Inwiefern ihr euch da bereits mal mit einem Mann als Coach zur Seite euch da mal überlegt hat, so etwas in Angriff zu nehmen oder sogar schon in Angriff genommen habt. Ja, weil das ist der... Ich habe manchmal das Gefühl, dass weibliche Führungskräfte sich gerne von weiblichen Coaches coachen lassen.
Und, ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Mhm. Also Patrick möchte gerne eine Antwort von euch. Ja, ihr dürft euch gerne melden, auch auf LinkedIn, genau, und auch bei uns für Feedback zu dieser Folge, zu anderen Folgen. Wir freuen uns immer sehr. Oder Empfehlungen für neue GästInnen oder natürlich auch Gäste, wenn euch das Format gefällt zwischendurch. Jetzt wünschen wir euch einen ganz tollen Tag und viel Inspiration und viel Leidenschaft, Mut und Authentizität.
Ganz
bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Die Best. Junge Leaderinnen übernehmen die Weltfrauschaft. Und du kannst das auch.